Um Intelligenz zu kultivieren, soll man am Anfang zweifeln. Doch zu zweifeln ist nicht sehr förderlich, wenn die Auskunft aus der richtigen Quelle empfangen wird. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass Zweifel an den Worten der Autorität die Ursache von Zerstörung ist. Im Yoga-System des Patanjali findet man folgende Beschreibung. Pramana viparyaya vikalpa nitrasmrityaha. Nur durch Intelligenz kann man Dinge so verstehen, wie sie sind. Nur durch Intelligenz kann man verstehen, ob man der Körper ist oder nicht. Die Untersuchung, ob die eigene Identität spirituell oder materiell ist, beginnt mit Zweifel. Wenn man imstande ist, seine wirkliche Position zu analysieren, wird die falsche Identifizierung mit dem Körper entdeckt. Das ist Viparyasa. Wenn die falsche Identifizierung entdeckt ist, kann die wirkliche Identifizierung verstanden werden. Wirkliches Verständnis wird hier als Nischaya oder bewiesenes experimentelles Wissen beschrieben. Dieses experimentelle Wissen kann man erreichen, wenn man falsches Wissen durchschaut hat. Durch experimentelles oder bewiesenes Wissen kann man verstehen, dass man nicht der Körper, sondern spirituelle Seele ist. Smriti bedeutet Gedächtnis und Svapa bedeutet Schlaf, aber nicht jetzt. Schlaf ist ebenfalls notwendig, um die Intelligenz arbeitsfähig zu halten. Wenn man keinen Schlaf bekommt, kann das Gehirn nicht richtig arbeiten. In der Bhagavad Gita ist besonders erwähnt, dass diejenigen, die Essen, Schlafen und andere Bedürfnisse des Körpers im richtigen Verhältnis regulieren, in der Ausübung von Yoga sehr erfolgreich werden. Dies sind einige Aspekte des analytischen Studiums der Intelligenz, wie es sowohl im Yoga-System des Patanjali als auch im Shankhya-Philosophie-System Kapila Devs im Srimad Bhagavatam beschrieben wird. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Varasate Devam Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Garada Sivasadi Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sankshayota Viparyaso Nishchaya Smriti Vachya Svapa Ijyachyade Buddher Lakshanam Vrittita Pritak. Zweifel, Missverständnis, richtiges Verständnis, Gedächtnis und Schlaf, wie sie von ihren verschiedenen Funktionen bestimmt werden, gelten als die hervorstechenden Merkmale der Intelligenz. Viparyasa heißt Missverständnis. Das Missverständnis, in dem sich die meisten bedingten Seelen befinden, ist, dass sie das Selbst mit dem physischen Körper gleichsetzen. Ein Mann wird wie verrückt danach, eine schöne Frau zu berühren und geht durch ein elaborates Paarungsritual hindurch. Er schmückt sich und dekoriert seinen Körper und sprengt Duftstoffe drauf und zieht dann in den Eroberungsfeldzug. Er glaubt, die Frau ist völlig identisch mit ihrem Körper und fiebert danach, wobei seine Adrenalindrüsen, wie ist das Wort, Adrenalindrüsen, angestrengt arbeiten, die Frau zu berühren. Er möchte über ihr lockriges Haar streicheln und möchte gerne in ihre Haut zwacken und wird völlig besessen von diesem Gedanken. Es nimmt sein Ein und Alles auf, selbst wenn er ein zivilisiertes Arbeitsverhältnis hat, wird er immer zu denken müssen an diese Frau. Selbst in der Oper wird er den Opernstar gleichsetzen mit der Frau. Er ist völlig in Besitz gegriffen von der Frau. Er sieht ihr Gesicht schließlich überall. Das ist ein Missverständnis. Denn die Frau ist nicht identisch mit ihrem Körper. Stellt euch vor, Die Frau geht zum Beauty-Salon, oder warum gleich so teuer, zum Friseursalon und beschließt aus einer Sommerlaune heraus, ihr langes Haar kürzen zu lassen und zu einem Pagenschnitt umwandeln zu lassen. Dann wird das Haar abgeschnipst und landet im Versorgungssystem der städtischen Müllabfuhr. Das Haar, was er so begierig berühren wollte, wo er die so viel Träume drüber gehabt hat, das Haar, was er gleichgesetzt hat mit der Frau, dass sie in der städtischen Müllabfuhr. Fällt echt sehr schwierig, ernsthaft zu bleiben bei diesen Themen. Versteht ihr? Wäre sie das Haar, dann wäre sie jetzt in der städtischen Müllabfuhr. Aber das hat sie einfach. Aber seht, wie er danach gehegt hat, wie er sich gedacht hat, wie die Finger des Windes in ihrem Haar spielen und sie das Haar herumdrehen und wenden. Völlig identifiziert damit hat er geglaubt, das wäre seine Freundin. Jetzt ist es in der städtischen Müllabfuhr. Oder stellt euch vor, die Schöne geht zur an die Adria und vergisst Nivea Sonnenbrandcreme aufzutragen. Und am nächsten Tag pellt sich die Haut ab. Diese Haut, die er intensivst entgegengesehen hat, diese Haut, wie soll ich mich ausdrücken, stellt euch vor, die Schöne wird es in einen Jiffy-Umschlag tun und ihm zuschicken, hier hast du meine Haut. Natürlich ist sie nicht diese Haut, aber die Identifizierung war so stark des Körpers mit ihm selbst, dass er sich nur danach gesehnt hat, diese Haut zu fassen, sie zu quetschen und auszudrücken und so weiter und so fort. So groß ist dieses, wie heißt es, die Pariasaha, Missverständnis, eine Funktion der getäuschten Intelligenz übrigens. Und so ist es mit allem. Diese ganzen Bestandteile, die den Körper ausmachen, sind getrennte Energie. Sie haben nichts mit der eigentlichen Person zu tun. In dem bekannten Buch Es muss nicht immer Kaviar sein, von Johann Mario Simmel oder wie der heißt, ist ein Mensch, der auf seinem Rücken ein eintätowiertes Kunstwerk trägt. Ihr möchtet euch daran erinnern, falls ihr es gelesen habt. Das ist nicht sehr wichtig zu lesen. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, in dem Roman ist es denn so, der wollte eine Kunstgalerie dieses Gemälde haben. Und man überlegte sich jetzt, ob man ihm die abschneiden sollte, die Haut. Oder wie war das jetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie ging er dann, glaube ich, nachher in die Kunstgalerie und stellte diese Haut auf und wurde dafür dann bezahlt. Das ist materielles Leben. Man trägt seine Haut zutage, wie in diesem Roman, und wird dafür bezahlt, wird dafür angestellt, geht für die Haut in eine Familienbeziehung hinein, geht für die Haut in einen unglaublichen Kampf ums materielles Dasein hinein, geht für die Haut durch ein intensives Paarungsritual, was in großen Tragödien endet, welche man als Eheleben bezeichnet, als materialistische Eheleben bezeichnet. Es ist alles, wie Prabhupada sagte, jetzt wird es intensiv für diejenigen, die ein bisschen zart beiseite sind, haltet euch an euren Sitzkissen fest. Es ist eine einzige Hautkrankheit. Yes, materielles Leben. So, weil man Upadis, das heißt materielle Bezeichnung, entwickelt auf einem Vipayasa, einem Missverständnis, wo die Seele gleichgesetzt wird mit der Person. Das ein wenig zum Aufwachen. Es gibt aber noch andere. Gut, um jetzt von dem Missverständnis zum Nischaya, zum richtigen Verständnis zu kommen, muss man eine andere wichtige Funktion der Intelligenz einsetzen, über die ich hier heute sprechen möchte, nämlich Zweifel. Indem man seine eigentliche Position analysiert, das heißt bereit ist, dieselbe zu hinterfragen, kann man zum richtigen Verständnis kommen. Jemand, der unter dem Schleier der Illusion unter dem Schleier des Missverständnisses sein Leben führt, hat das Leben vergeudet. Er muss deswegen Zweifel haben und sich fragen, bin ich nur eigentlich der Körper oder bin ich etwas anderes? Dieser Zweifel ist ausschlaggebend und ist das erste Symptom von Intelligenz und das erste Symptom von jemandem, der ein Mensch ist. Nur ein Mensch kann diesen Zweifel an sich selber, an sein Dasein stellen. Ein Tier hat nicht dazu die Möglichkeit. Nun, Zweifel können also sehr gut sein, können jedoch auch, besonders fürs spirituelle Leben, sehr schädlich sein. Ich möchte hier ein bisschen über Zweifel im Krishna-Bewusstsein sprechen. Es ist sicherlich ein Aspekt der Intelligenz, denn jemand, der keine Intelligenz hat, wird alles nur blindlings akzeptieren. Doch mit diesen Zweifeln muss man sehr vorsichtig und richtig umgehen, wenn es zum spirituellen Wissen kommt. In Vers 40 des vierten Kapitels erklärt uns Krishna: Unwissende und ungläubige Menschen aber, die an den offenbarten Schriften zweifeln, erreichen kein Gottesbewusstsein. Sie kommen zu Fall. Für die zweifelnde Seele gibt es Glück weder in dieser Welt noch in der nächsten. Hier werden Zweifel verurteilt, weil sie sich an die Worte Krishnas richten. Es gibt nur einen begrenzten Raum von Zweifeln im Krishna-Bewusstsein und das ist auf der Anfangsstufe. Der Anfangsstufe sollte man mit all seiner Intelligenz, und damit ist Sankshayabe gemeint, diese Funktion des Zweifels, an die Philosophie Mahaprabhus wenden und sollte dann zu einer Klärung kommen. Wir alle, die wir hier im Krishna-Bewusstsein sind und vielleicht noch Zweifel haben, müssen aus dieser Position des Zweifels herauskommen, indem wir möglichst schnell mit der Hilfe von Sadhu, von den Heiligen, dem Guru und den Shastras diese Zweifel versuchen aus dem Wege zu räumen. Das ist eine Arbeit, die jeder anfangende Gottgeweihte und auch ein Gottgeweihte, der sich vielleicht der noch Zweifel hat, das ist eine Arbeit, die er sich wirklich stellen muss. Das ist eine etwas schwierige Arbeit, weil man manchmal Fragen, die nur so im Verborgenen sind und die man kaum ausdrücken kann, ans Licht ziehen muss und dann formulieren muss. Wenn wir nämlich Zweifel haben an die Worte Krishnas und an die offenbarten Schriften, wird uns das tun, was wir tun, nicht in einem absoluten Sinne nützen. Es wird ein Nutzen da sein, aber wir werden nicht den vollsten Nutzen daraus ziehen. So meine ich das mit dem absoluten Sinne. So, Zweifel, so sagt Krishna, an den offenbarten Schriften sind nicht ein Symptom von Intelligenz, wenn man weiterhin zweifelt und Zweifel aufrechterhält, sondern ein Symptom von Unwissenheit. Im 22. Vers des gleichen Kapitels spricht Krishna davon: Daher sollten die Zweifel, die in deinem Herzen aus Unwissenheit entstanden sind, mit der Waffe des Wissens zerschlagen werden. Bewaffne dich mit Yoga, O Bharata. Steh auf und kämpfe. An einer anderen Stelle wird Wissen mit einem zweischneidigen Schwert verglichen, was man führen sollte, um damit Zweifel zu zerschlagen. Natürlich braucht man viel Kraft, um zuzuhauen auf seine Zweifel, die sehr dick sein mögen. Und deswegen muss man Zuflucht suchen bei dem spirituellen Meister und bei Lord Nityananda und Balaram. Dann kriegt man von ihm die richtige Kraft. Fällt auf, wenn man mit einem echten spirituellen Meister verbunden ist, hat man meistens eine unglaubliche Kraft, durch die man in der Lage ist, die aus Unwissenheit entstandenen Zweifel zu zerschlagen. Warum ist es so wichtig, Zweifel zu zerschlagen? Es ist deswegen wichtig, Zweifel zu zerschlagen, weil wir durch Zweifel ins materielle Dasein verstrickt werden. Ich möchte an dieser Stelle aus dem 5. Kapitel Vers 25 vortragen. Diejenigen, die sich jenseits der Dualitäten befinden, die aus Zweifel entstehen, deren Geist im Innern tätig ist, die immer für das Wohl aller Lebewesen handeln und die von allen Sünden befreit sind, erreichen Befreiung im Höchsten. Es ist deswegen wichtig, von Zweifeln frei zu werden, weil wir nur so die Dualität des materiellen Daseins auflösen können. Das materielle Dasein als getrennt von Krishna wahrzunehmen, ist die Ursache für weitere Dualitäten, dass man nämlich gut und schlecht in diesem materiellen Dasein wahrnimmt. Jemand, der diese Welt getrennt von Krishna wahrnimmt, wird sich verstrickt durch seinen Geist auf Dinge stürzen, die ihm angenehm erscheinen, und verstrickt durch den gleichen Geist, der eine Illusion ist, Dinge ablehnen, die ihm unangenehm erscheinen. Jemand, der jedoch diese Welt als Energie Krishnas sieht, wird eine völlig andere Einstellung der Welt gegenübernehmen. Er wird sehen, es ist der Eigentum Gottes, das Eigentum Gottes, und er wird es im Dienste benutzen. Es ist genauso, wenn jemand wenn jemand beispielsweise ein Pullover findet und dieser Pullover erkennt, wenn er den Pullover sieht, dieser Pullover gehört Bhakta Raymond. Der braucht so einen großen Pullover, weil er so einen großen Körper hat. Sofort, wenn wir denken, wenn wir verstehen, das ist Raymonds Eigentum, werden wir nicht uns mit in den Pullover verstricken. Wir werden nicht denken, würde er mir passen? Der hat so interessante Silberfäden da drin. Würde ich nicht toll daran aussehen? Oder man würde auch nicht denken, was für ein blöder Pullover. Sondern man würde sofort, man würde also nicht angezogen sein und nicht abgelehnt sein zu ihm, sondern man würde sofort verstehen, das ist Raymonds Pullover, der braucht das, sonst fühlt er sich nicht wohl. Wenn Winter ist zum Beispiel, ist ein Beispiel, nicht? So, in gleicher Weise kann derjenige, der alles als Eigentum Krishnas sieht, die Dualität von Gut und Schlecht und die daraus resultierende Anhaftung bzw. Ablehnung aufgeben, weil er versteht, das ist Krishnas Eigentum. Solch ein Gottgeweihter bewegt sich sorgenlos durch diese materielle Welt, völlig in Gedanken an Krishna versunken. Stavara Jangama Deke na Deke Taramuti. Er sieht die sich bewegenden und auch die sich nicht bewegenden Dinge, aber nicht genauso wie ein Materialist. Er sieht sie nicht so als tote Objekte, sondern sieht überall seinen geliebten Krishna. Das heißt, Krishna, mit dem er eine Beziehung hat. Er sieht alles in Beziehung zu Krishna. Und so ist er wirklich von einem hellen Gemüt, er ist von heller Ausstrahlung, weil er ständig in seinem Geist mit Krishna verbunden ist, mit allem, was er sieht. Das ist also wichtig, frei zu werden von Zweifeln, denn wenn man zweifelt, sieht man die Welt als Dualität. Schließlich möchte ich dann darüber sprechen, wie man die Zweifel beseitigt. Das hatte ich schon erwähnt. Wir hatten gehört von durch transzendentales Wissen. Transzendentales Wissen jedoch reicht nicht aus, wenn man es einfach nur hört und dann wieder vergisst, sondern man muss auf der Ebene des transzendentalen Wissens handeln, um einen Zugang zu den Themen zu kriegen. Ich möchte euch an dieser Stelle ein interessantes Beispiel aus dem Panchatantra geben, was die Vorlesung auch ehrlich gesagt ein bisschen auflockern soll. Vorher möchte ich aber Gopinath bitten, kannst du, weil du bist der Einzige, der weiß, wo ich die versteckt habe, diese Bücher, Vrindavan Mahamrita Nummer 4 bitte besorgen. Du weißt, was ich meine, nicht? Von Prabhu Dhananda Saraswati Thakur. Diese Geschichte handelt von dem Jackal, der in der Fremde war. Dieser Jackal kehrte zurück zu seiner Behausung und als er so 50 Meter entfernt war, oder 100 Meter, sagen wir besser, 100 Meter, hörte er, wo seine Behausung war, ein Grummeln und Rummeln. Und es grummelte und rummelte und er dachte für sich, Mensch, das ist gefährlich, jetzt dahin zu gehen. Da muss ein Löwe sich eingenistet haben in meine Behausung. Weil es so grummelte und rummelte. So, am nächsten Tag kehrte er wieder zurück zu dem Ort. Er hatte schreckliches Heimweh inzwischen. Wieder grummelte und rummelte. Er dachte sich, ich kann unmöglich zu meiner Höhle gehen, denn da wird der Löwe auf mich springen und mich zerreißen. Und wieder ein drittes Mal kehrte er um. Und am nächsten Tag dachte er sich mit seiner Intelligenz, vielleicht ist ja doch kein Löwe. Und fing an, sich näherte sich der Höhle vorsichtig. Er handelte aufgrund seines Wissens. Und als er in der Nähe der Sache war, der Höhle, sah er, dass dort eine Trommel war, die ein Soldat zurückgelassen hatte, wahrscheinlich verschlottert hatte, und über diese Trommel bogen sich und fielen die Grasähren und schlugen also so durch den Wind bewegt auf diese Trommel, und aufgrund dessen grummelte und rummelte es. Es klang nur wie ein Löwe. Es war aber nicht ein Löwe. Versteht ihr? Da war so eine Trommel und der Wind, der über die Savanne pfiff, der trommelte praktisch mit den Ähren auf den Trommel. So konnte er also dann durch richtiges Wissen all seine Illusion, seine Täuschung verlieren. Genauso können wir auch unsere Zweifel an Krishna durch wirkliches Wissen verlieren und uns furchtlos auf den Vorgang der Hingabe beschäftigen. Wenn wir nicht diese Zweifel alle lösen, werden wir niemals die erste Stufe des hingebungsvollen Dienstes richtig nehmen können. Die erste Stufe ist Ado Shraddha. Shra heißt so viel wie Herz und Dha heißt geben. Vertrauen oder Glaube bedeutet, sein Herz zu geben. Wie ihr alle wisst, sind wir inzwischen alle sehr vorsichtig, unser Herz zu geben. Weil so oft, wenn man in der materiellen Welt sein Herz gegeben hat, dann ist man einfach bitter enttäuscht worden. Hat jemand mit einer scharfen Rasierklinge das Herz angezapft, nicht? Oder einfach hohnelachend drauf uriniert. Nicht? Sind wir normalerweise sehr vorsichtig, unser Herz zu geben, weil wir so oft enttäuscht worden sind. Ich weiß noch, dass Shivishtupad einfach einmal seinem hochqualifizierten Schüler Tribhanga gesagt hat, poor cheated boy, armer betrübter Knabe, nicht? Betrogener Knabe, nicht? So oft. Auch hier in dem Tempel sitzen zahlreiche Persönlichkeiten, die also so oft betrogen wurden in der materiellen Welt. Was einst die größte Liebe war, die von mindestens 1000 Rosen umkränzt erschien, endet mit hasserfüllten Blicken auf den gegenüberliegenden Seiten des Tisches von einem Rechtsanwalt. Das ist die traurige Situation in der materiellen Welt. Wenn man sein Herz da hineingibt, schneidet Maya es in zwei. Da gibt es auch ein Lied von It cuts my heart in two. Du, du, du. Und ganz, ist ganz, also das weiß jeder, wenn er schon in der Popmusik auftritt, in den alten Schlagern jedenfalls, ich bin irgendwie auf dem Laufenden, dann kann man davon ausgehen, dass es ein alldurchdringendes wie schlechter Mundgeruch, diese Situation. Doch wir müssen, also wir werden also gehalten durch unseren Zweifel. Auch wenn wir uns Krishna hingeben wollen, werden wir gehalten durch diesen Zweifel, der daraus resultiert, dass wir so oft enttäuscht werden. Doch Krishna sagt uns, dass wir was anderes tun müssen. Er sagt, für die, wer auf diesen Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Vertrauen ist, kehrt wieder zurück in den Ozean von Geburt und Tod. Das wollen wir doch nicht. Er sagt, denn wenn Intelligenz, und das heißt mit all den Zweifeln, wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt fortschreiten. Das ist im 15. Kapitel Vers 17. Tat Buddhayas tat Art Manas Tannishtas tat Parayana Gacchant Yapuna Avritim Jnana Nirduta. Wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann unbeirrt Fortschritte machen auf dem Pfad der Befreiung. Das ist also, was wir alle leisten müssen in unserem hingebungsvollen Dienst. Nun, transzendentales Wissen kann uns von Zweifel in Bezug auf Krishna erlösen. Wir alle sind zweifelnde Seelen, gehalten durch die Bande unseres eigenen Missverständnisses in Krishna. So, wenn wir, nun möchte ich kurz darüber aus der Chandogya Upanishad vortragen. Das habe ich gestern gelesen. Also das ist aber, das habe ich schon vorher gelesen. Gestern hatte ich mich mit Vishwadev Prabhu unterhalten über diese zweifelhaften Übersetzungen. In der Chandogya Upanishad wird ein nices Beispiel, was die zweifelnde Seele darstellt, gegeben. Stellt euch bitte mal vor, euch würde jetzt jemand aus dem Tempel rausreißen. Yogeshwaras Mami hat mal wieder einen Tumor im Kopf gekriegt und würde also jetzt jemanden rausreißen von mit den Entführern, nicht? Oder während ihr draußen chantet, ah, Krishna, 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 ja, hört das immer sehr deutlich vor dem Fenster. Dann würde plötzlich jemand kommen. Und plötzlich würde man in der Wüste, und man würde dann mit einem gezielten Schlag an die Ohrwurzel bewusstlos werden. Und man würde dann schließlich irgendwo aufwachen in einer Wüste. Stell dich das mal vor, ihr würdet aufwachen in einer Wüste. Ihr würdet 2 Tage in der Wüste umherirren und nach 2 Tagen es aufgeben. Ich werde hier kein Ende der Wüste finden, jedenfalls nicht so lang, wie meine Vorräte reichen. Ihr trinkt schon euren Urin, um nicht zu verdursten, um genug Wasser zu haben und versucht so auf diese Weise am Leben zu... Soll man machen, wenn man in so einer Situation ist. Schadet in dem Fall nichts. Also, schon eine blöde Sache, aber man sollte nicht da, das Wasser darf in keinem Fall den Organismus verlassen. Ganz gleich in welcher Form. So, ihr habt alles ausprobiert, ihr seid ja bekundet, nicht? Und plötzlich kommt jemand, der sieht so wie Raymond aus, lachend, hoffnungsvoll. Man sieht, er hat nicht seinen Urin getrunken, ihm geht's gut. Er ist ganz fit, stählern, und er sagt, ich weiß den Weg aus der Wüste. Stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet in der Situation, nachdem ihr schon aufgegeben habt, sagen, dich habe ich ja noch nie gesehen. Wieso soll ich dir glauben? Bin ich denn verrückt, dir einfach zu glauben? Merkt ihr nicht, wie irre dieser Zweifel ist? So, wir alle sind verschleppt vom ewigen Königreich Gottes. Wir wachen irgendwann mal auf, boom, in der materiellen Welt, schauen uns an, haben einen physischen Körper, völlig in Illusion, völlig verwehrt. Und dann kommen plötzlich die Devotees auf uns zu und sagen, gebt dich einfach Krishna hin. Bin ich denn verrückt? Dich kenne ich doch nicht. Was für ein Fall von ein pathologischer Fall, sagt man, glaube ich, im Krankheitsbild der Psychologie, nicht? Eine Neurose ist es, eine Neurose in diesem Fall. So, das ist unsere Situation, Prabhu. Ihr habt gelacht, lacht auch über euch selber. Wir können uns nicht Krishna hingeben, obwohl so viele Möglichkeiten da sind. Die Atheisten würden sagen, ja, kennen wir schon. Sich Gott hinzugeben ist eine Krücke für die hilflose Psyche. Das ist alles. Nur weil jemand nicht zurechtkommt im Leben, deswegen gibt er sich Gott hin. Das ist das Argument des Atheisten. Doch ist es eine Krücke, in der Wüste nach Wasser zu sehen? Das ist das Natürlichste von der Welt. Nur jemand, der in der Wüste nicht Wasser, sich nicht nach Wasser sehnt, er ist verrückt. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt Ramon treffen in der Wüste, also so jemand wie Ramon, hat natürlich seine Feldflasche mit Wasser da, so eine Touristenfeldflasche, und er wird sagen, hier ist Wasser. Bin ich denn verrückt? Ich trinke mal Urin. Selbstversorger. Nein, danke. Wie crazy das ist. So in der, das, die Devotees reichen uns, Krishna reicht uns das Wasser des Krishna-Bewusstseins. Darf ich sagen, sind wir denn verrückt? Das ist eine Krücke. Eine Krücke, ich brauche das doch nicht. Diese Leute, die so argumentieren, sind maßlos von sich eingenommen in tödlicher Vermessenheit. Zweifeln sie an den Devotees. Ich folge lieber Karl Marx und Einstein. Ja, sagen wir. Aber was haben die erreicht in ihrem Leben? Was haben sie dir für Führung gegeben aus dem Ozean von Geburt und Tod? Hier finden wir Vyasa. Vyasa hat rein aus seiner Erinnerung die kompliziertesten Schriftwerke manifestiert, die heute noch von Gelehrten studiert werden und nicht verstanden werden können. So poetisch, so gut sind sie. Da ist Narada Muni. Der konnte ohne Weltraumanzug reisen. Da ist er. Asita, Devala, die alle über Krishna sprechen. Das sind doch die größten Autoritäten. Die haben es doch geschafft, sozusagen. Warum nicht ihnen vertrauen? Warum Selbstversorger sein? Das ergibt keinen Sinn. Das ist sehr, sehr krankhaft. Das war also ein Punkt, den ich mir immer auf dem Herzen reden musste. Diese Zweifel können nur bis zu einem bestimmten Grund, einem bestimmten Punkt aufrechterhalten werden. Danach sind sie einfach krankhaft. Um Vertrauen in Krishna, den Punkt des Krishna-Bewusstseins zu geben, möchte ich euch ein wenig Poesie vorlesen. Und möchte jemanden zitieren hier, der keine Zweifel mehr hat in dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins, insbesondere nicht damit sein Service, ich spreche von niemandem als Srila Prabhudananda Saraswati, der die Gopi Tunga Vidya ist im Krishna-Lila. Srila Prabhudananda Saraswati hat also mehrere, ich glaube ein paar tausend Verse zusammengefasst über Vrindavan und hat hier also ein bisschen gesprochen über in Vrindavan leben, und er hatte also keine Zweifel dran. Lass hunderte von Pfeilen der harten Worte mein Herz stechen, möge ich hundertmal auf den Kopf getreten werden, lass hunderte von Tagen vorübergehen, ohne dass ich auch nur das kleinste Mal einnehmen kann. Ich werde mich jeden Augenblick an die hellen und dunklen Herrlichkeiten erinnern, die mein Lebensschatz sind und deren Formen die beiden Ozean süßen Nektars sind. So werde ich in Vrindavan leben. Er ist also bereit zu fasten über 100 Tage ohne ein kleines Mal zu gehen. Er ist bereit, getadelt zu werden von Worten, die in sein Herz eindringen. Er wird niemals sein Krishna-Bewusstsein aufgeben, nämlich an die hellen und dunklen Herrlichkeiten zu denken. Das ist natürlich Radha und Krishna. Radha ist hell und Krishna ist dunkel. Keine Zweifel. Geburt für Geburt Und jetzt redet er euch alle an. Also erstmal spricht er über sich. Geburt für Geburt habt ihr die liebende Aufmerksamkeit von euren geliebten Frauen und bei den Frauen den geliebten Männern erhalten, die euch Blumengirlanden umgehängt haben, die euch mit Sandelholzpalaste eingerieben haben und viele anderen Geschenken bekommt. In einigen Geburten kannte euer Stolz keine Grenzen und in einigen Geburten wart ihr ruchlos und ohne Namen, also ohne Ruhm. In einigen Geburten wart ihr große Gelehrte, die in vielen Büchern gebildet waren. Und in einigen Geburten hat euch das Unglück immer wieder heimgesucht. Heute solltet ihr mit all diesen Dingen unzufrieden sein. Gebt sie alle auf und verehrt einfach nur also Krishna. Ich bin dünn und völlig abgemagert. Mein Körper ist ohne Schmuck und mein Haar wuselig. Ich trage ein Kopin, einige zerrissene Gewänder und einen zusammengeflickten Schal. Aber sehr mild und friedlich, schweigsam, halte ich mich entfernt von anderen, als wären sie die Niedrigsten der Niedrigen. Und mein Herz taucht ein in das reine, hingebungsvolle Dienen von Sri Radhas Lotusfüßen. Was ist schon der Reichtum von Kuvera? Was ist die Beredsamkeit eines Brihaspati? Was ist der große Reichtum von Indraloka? Was ist der Nutzen davon, vom schönen Kamadev zu hören, dem Liebesgott? Was ist der Nutzen von wundervollen mystischen Vollkommenheiten, die durch Yoga und Entsagung erlangt werden? All diese Sinne sind einfach nur ein pathetisches Schauspiel, wenn sie besessen werden von einer Person, die gegen das Krishna-Bewusstsein ist. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Er steigert sich immer mehr und er sagt schließlich: Selbst wenn ich nur ein Strohhalm am Ovindavan, das ist ein heiliger Ort, selbst wenn ich nur ein Halm am Ende von einem deiner Wälder werden kann, selbst wenn plötzlich der Reichtum bei Kuntas in meine Hände fällen würde, würde ich nichts anderes mir wünschen, als nur halt dieser Grashalm in Vrindavan zu sein. So, ihr könnt hier also sehen, wie eine selbstverwirklichte Seele, der ein Gopi ist von Vrindavan, völlig ekstatisch und völlig ohne Zweifel über seinen Service in Vrindavan spricht. Tungavidya Gopi hat wunderschöne Lieder für Radha und Krishna vorgesungen. Und das war ihr Service. Und sie ist so angehaftet an diesen Service. Also Prabodhananda, diese Gopi kam dann als Prabodhananda Sarasvati in Chaitanya Lila. Er ist so angehaftet daran, dass sie immer noch sich diesen Service sehnt, ohne irgendwelche Zweifel zu haben. Gut, Hare Krishna. An dieser Stelle möchte ich enden. Genau geschafft, eine Dreiviertelstunde. Sind hierzu vielleicht einige Fragen? Frei sein von Zweifel, das ist ein wichtiges Thema in unserem aller Leben. Ja. Hinterfragen, um sich ja 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 was ist gesunder Zweifel im Krishna-Bewusstsein und in welchem Fall soll müssten wir unseren spirituellen Meister fragen, wenn es um unseren eigenen spirituellen Fortschritt geht. So, dieser Grundzweifel in Krishna, den muss man am Anfang lösen. Denn wenn man diesen Zweifel nicht aufgelöst hat, am Anfang wird es einem immer gehen wie der Jackal, der nicht, der Angst hat, näher zu kommen. Jemand, der Zweifel hat, wird letztendlich nicht sich voll hingeben können. Diese Zweifel werden wie Stricke sein. Prabhupada sagt dazu, zu diesem Thema, diejenigen, die zögern, den Pfad des Wissens aufzunehmen, haben keine Chance. Zögern, und das ist ja ein Symptom des Zweifels, ne, liegt an Unwissenheit. Für jemanden, der zögernd darin ist, Krishna-Bewusstsein aufzugeben, wird nicht einmal diese materielle Welt ein glücklicher Ort werden, ganz zu schweigen von seinem nächsten Leben. Die materielle Welt ist bereits voller Leid, aber wenn man kein Vertrauen hat, wird man noch leidvoller werden. Selbst Kamis, die ihr Vertrauen in nichts setzen können, die einfach als Skeptiker zu keiner Tätigkeit fähig sind, sind einfach Leitblöcke. So im Krishna-Bewusstsein ist das auch so. Für diejenigen, die kein Vertrauen haben, die Situation ist sehr heikel. Wenn wir Vertrauen haben in Banken und in Flugzeuggesellschaften, warum haben wir denn kein Vertrauen in Sri Krishna, der von so vielen vedischen Schriften bestätigt wird und der von so vielen Weisen als höchste Autorität anerkannt wird? Unsere Position ist es, den Fußstapfen großer Autoritäten wie Shankara Acharya, Ramanuja und Chaitanya Mahaprabhu zu folgen. Wenn wir unser Vertrauen darin setzen, unsere Pflichten auszuführen und in ihren Fußstapfen folgen, ist Erfolg garantiert. So, natürlich gibt es diese Art von Zweifel, die ist also nicht gut. Aber wie wir eben sagten, war Zweifel ein Symptom von Intelligenz und wird deswegen auch im Krishna-Bewusstsein nicht aufgegeben. Es ist jedoch nicht dort Zweifel mehr in Krishna oder Zweifel darin, dass man spirituelle Seele ist, sondern Zweifel zum Beispiel in, ob Entscheidungen, die man trifft, richtig sind. Oder Zweifel darin, ob man selber ein sehr fortgeschrittener Devotee ist, zum Beispiel. Oder diese Art von Zweifel. Zweifel, ob man sich genug hingibt. Also Zweifel mehr, die mit dem Pfad, die auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins entwickelt werden und uns helfen, weil sie uns mehr zu Krishna hinbringen. Das ist ein Symptom der Intelligenz und sollte nicht aufgegeben werden. Zu dem nächsten Teil deiner Frage. Wenn wir Fragen haben über unseren eigenen Service, gibt es nichts Besseres, als den spirituellen Meister zu fragen darüber, was unser Service ist. Eigentlich erst dann können wir völlig richtig und frei von Zweifeln unseren Service ausführen. Ein ernsthafter Devotee muss seine Handlung bestätigen lassen von seinem spirituellen Meister. Sonst fehlt es ihm an sicheren Hintergrund. Und das ist, und man sollte nicht denken, dass man den spirituellen Meister durch solche Fragen belastet. Ganz im Gegenteil, der spirituelle Meister wartet darauf. Es heißt so schön, es gibt 6 wichtige Prinzipien. Einweihung von ihm zu empfangen, ihm Dienst darzubringen, ihm zu verehren. Dazu möchte ich kurz sagen, es ist wichtig für einen Schüler, eine Guru-Putsch zu machen, jeden Tag. Das ist ein wichtiger Punkt. So wird auf unsichtbare Art und Weise seine Beziehung zum spirituellen Meister anwachsen. Wir mögen manchmal denken, oh, was für ein langweiliger Kirtan, jetzt hat schon wieder Bhakta so und so die Trommel in der Hand, da komme ich nicht. Nein, wir müssen jeden Morgen zu unserem spirituellen Meister Blumen opfern, denn auch wenn wir es vergessen, sollten wir im Geiste Blumen opfern oder irgendwie. So wird in unsichtbarer Art und Weise unser Vertrauen in unseren und unsere Beziehung vor allen Dingen zum spirituellen Meister gemacht werden. Ein anderer Punkt ist, wenn er zu diesem Punkt, den spirituellen Meister zu verehren, wenn wir Prabhupada verehren, sieht man mehr und mehr, dass die Devotees interessanteste Konstellation auf dem Boden bilden. Man muss mit der linken Seite zum spirituellen Meister zeigen, also zu Prabhupada, und zwar, das sollte eine Parallele sein, aber viele machen so einen Sturzflug, so einen beunruhigenden Sturzflug auf, wie so ein Wurfpfeil auf den Vyasasan. Das ist nicht sehr zufriedenstellend, so eine Art von Ehrbietung. Ihr müsst es so machen. Ich weiß, manche jungen Devotees tun es ja so, weil sie mit den Füßen nicht zu den älteren Devotees zeigen möchten, von denen, es kommt sogar vor, dass einer von denen ihr spiritueller Meister ist. Und das stimmt schon, das ist ein nobles Unterfangen. Und das muss man dann irgendwie so lösen. Aber wenn dieser Sachverhalt nicht gegeben ist, also der Grund, weswegen die Devotees so quer hier immer legen, nicht, der liegt daran, dass sie das vermeiden wollen, mit den Füßen darauf zu zeigen. Aber wenn der spirituelle Meister oder der auf der anderen Seite ist, dann ist es nicht nötig, so einen Sturzflug zu machen. So eine, dann sollte man sich parallel, bitte achtet darauf, weil das sonst, einer ist damit angefangen und jetzt tut die ganze Schar folgen. Also, und schließlich bilden wir Sternchen hier vor dem Vyasasan. Nicht? Also bitte achtet darauf. Dann als nächstes sollte man den spirituellen Meister vertrauliche Fragen stellen über den Fortschritt, den man macht. Das ist wichtig. Dazu ist er da. Der spirituelle Meister freut sich über diese Fragen. Manchmal denken wir, oh, unser spirituelle Meister ist so weit weg von uns und so weit. Nein, er möchte sehen. Natürlich, das muss dazu gesagt werden. Es sollten schon essentielle Fragen sein. Nicht, es ist da anzunehmen, dass der spirituelle, also ich weiß, Vishnupad kriegt, also hat so einen Briefhaufen immer und der kämpft also immer gegen den Briefhaufen an. Das ist schon richtig, dass man nicht wegen jeder kleinen Sache, wegen jedem Service fragen sollte, aber grundsätzlich muss klar sein, welchen Service wir tun. Wir brauchen dazu das Okay und das Spirituelle Meister. Sehr, sehr wichtig. Ich habe vom Prabhupada eine Unterweisung gekriegt, was meinen praktischen Dienst betrifft, also wo ich Service machen soll und so. Und ich erinnere mich immer daran und das ist unglaublich gut für den Geist. Da ist er frei von Zweifeln. Nicht? So. Yes. Ich glaube, da bin ich auf alle Punkte eingegangen. Es wird dir sehr, sehr helfen, wenn du. Spirituelle Meister wartet darauf, dass sich die Schüler ihm offenbaren. Ja, noch irgendwelche Fragen? Bernd. Ach so, welcher der richtige ist? Ja. Man muss durch das Ohr kann man das prüfen. Man muss hören und sehen, wer inspiriert mich am meisten. Und wenn wir nicht richtig, das wird kommen, dass wir Inspiration empfangen von jemandem. Das ist immer so, weil jemand trifft genau das und es hilft uns. Wenn wir also richtig hören, werden wir merken, wie wir eine Inspiration kriegen, und aufgrund dessen, dann müssen wir natürlich weiter sehen und weiter schauen, ob das auch anhält, und dann sollten wir aufgrund dieser Grundlage das machen. Eine Inspiration kann auch manchmal kommen von jemandem, der uns nicht sagt, Bernie, du bist der Größte, sondern kann kommen von einem Devotee, der vielleicht ein eher strenges Wesen hat. Wir sollten, wenn wir den Spiritual Meister aussuchen, sollten wir uns sicher darin gehen, dass uns dieser spirituelle Meister auch formen kann und auch schleifen kann. Ich will hier was Persönliches sagen, weil dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Als ich vor diese Entscheidung trat, in die Sanya-Stufe einzutreten, hatte ich ihm geschrieben, ob er mein Sanyas Guru sein würde. Das also muss dazu sagen, der Sanyas Guru, damit mögliche Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden, ist nicht so wie der einweihende spirituelle Meister. Nicht der einweihende spirituelle Meister ist immer der wichtigste Guru von allen Gurus, von Shiksha-Gurus, den unterweisenden Gurus, ist der Diksha-Guru immer der wichtigste, normalerweise. So, und Vishnupad schrieb dann zurück, warum denn gerade er, ob ich nicht lieber zu anderen Devotees gehen wollte, die auch in diesem Lebensstand sind. Und ich hatte dann also durch diese Frage wurde ich dann gezwungen, darüber nachzudenken, warum denn er, vielleicht war das bei mir nur eine praktische Entscheidung, weil er hier halt ist und in dieser Zone ist als GBC oder so. So habe ich nachgedacht, aber dann für mich entschieden, nein, weil er hat diese gesunde, er schleift einen einfach, nicht? Er sagt einem, gibt einem keine angenehmen Worte, du bist dies oder das, im Gegenteil, diejenigen, die mehr Gemeinschaft mit ihm haben, wissen, in der Anwesenheit der eigenen Person wird er niemals ein lobendes Wort gebrauchen. Ganz rar, und das dann nur aus Versehen. Aber in Abwesenheit schon. Weil er weiß, wie Lob einen verderben kann. Nicht? Und er selber, Prabhupada, ist ja selber so mit ihm umgegangen, wie wir gestern gehört haben. Er ist immer nur die Keule. So, wir sollten, wenn wir einen Spiritual Meister ausfindig machen, keine sentimentale Entscheidung finden, sondern finden, kann der mich in meinem Krishna-Bewusstsein inspirieren? Das ist mein spiritueller Meister, der das kann. Und wir sollten dabei Acht geben, dass wir auch geschult werden und uns gelenkt werden. Ne? Gut. Ja. Da war vorher eine Madhusi, glaube ich, nicht? Erwischt er da, du, nicht? Gut. In überhaupt die Devotees. Ja. Du sollst, nein, die älteren Devotees müssen den jüngeren Devotees helfen, ihre Zweifel abzubauen. Und gerade die älteren Matajis müssen den jüngeren Matajis helfen, weil eine Mataji unter Matajis offenbaren sich die Matajis ganz anders. Nicht? Ich hatte das oft rausgefunden beim Predigen, als ich zu den Matajis als Prediger gepredigt habe, haben sie mir eine Sache gesagt und dann hörte ich dann aus dem Mataji Ashram, dass diese Matas ganz anders dachten, und das hat mich immer sehr Wunder genommen und sehr verwundert, warum es ihnen so schwierig fällt, aufrichtig zu sein in dieser Situation. Aber dann habe ich gedacht, das ist wohl wieder verständlich, weil sie halt noch jung sind und da sich einfach schüchtern sind, sich so zu offenbaren. So, die älteren Devotees müssen für die Jüngeren sorgen. Und man sollte nicht denken, oh, warum sagst du jetzt, diese Devotees sind alle Mist und so weiter und so fort. Die älteren Devotees sind alle nichts. Man sollte nicht gleich so heavy kommen, sondern versuchen, wo ist die Ursache für die Zweifel? Nicht? Was fehlt der? Denn eine zweifelnde Seele, wie gesagt, kann nicht wirklich Fortschritte machen. Sollte sehen, wo ist ein Punkt noch nicht richtig verstanden? Und zu dem dann Stellung nehmen. Meistens sitzen diese Ursache für Zweifeln sehr, sehr tief. Und ein wichtiger Punkt möchte ich an dieser Stelle sagen, weil diese Frage kam: Die Matas müssen sehr vorsichtig sein mit diesen losen Zungen, die sie über ältere Devotees gebrauchen. Es ist sehr, sehr verwerflich, wenn wir ich weiß, dass die Matas sehr viel damit zu tun haben, wenn man böse redet oder verwerflich redet über ältere Devotees. Es ist sehr, sehr schlecht, weil dann die Jüngeren nie Respekt kriegen können und unsere Bewegung wird sehr darunter leiden. Auch natürlich unter allen Devotees, auch den Brahmacharis, ist sehr oft so, dass man so auf der Prajalpa-Couch sich zu allem hinreißen lässt, nicht? Und alles sagt. Es ist sehr, sehr schädlich, um das Vertrauen zu sagen, es gibt kein übles Gerücht, was nicht von einem unwissenden Menschen in die Welt gesetzt werden kann. Also das beobachtet man immer wieder. Das ist sehr das heißt, wenn ein Brahmana etwas Schlechtes über einen anderen sagt, geht er zur Hölle. Also dieses Prajalpa ist sehr, sehr schädlich, nicht? Besonders in der jetzigen Zeit müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir haben nicht mehr einen spirituellen Meister, Srila Prabhupada. Wir haben andere spirituelle Meister, aber auch da schon wieder mehr. Hier in unserer Zone hatten wir bisher nur Sri Vishnupad. Das war alles. Das war der einzige einweihende spirituelle Meister. Wenn jetzt wir aus Fanatismus sagen, Sri Vishnupad ist der einzige, alle anderen sind Mist, schau dir doch das nur an, und so weiter, dann wird niemals das Vertrauen unserer Devotees entstehen. Und zu Gerüchten, es gibt Gerüchte, die über jeden gemacht werden. Es gibt Gerüchte über Ramachandra, dass er ich will das hier gar nicht wiederholen, weil das so offensiv ist. Es gibt Gerüchte über Prabhupada, es gibt Gerüchte über Krishna, es gibt über jeden. Gerüchte, das ist etwas, was geboren wird aus einem sensationsheischenden Verstand, der immer wieder zum Schmutz fliegen möchte. Das ist also sehr wichtig. Das möchte ich dazu sagen, weil ich weiß, ich höre das ja, was über andere ältere Devotees manchmal gesagt werden, weil Devotees mich dann fragen, wie ist das zu verstehen und so weiter und so fort. Und wundert man, wer hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt? Wie ist es möglich? Nicht? Und sehr, sehr wichtig für gerade unter euch Matas, ihr müsst da sehr Acht geben. Die Zunge ist da sehr unkontrolliert und sehr, kann also alles Mögliche sagen. Ich könnte mal eine Enzyklopädie aus meinem vergangenen Ashram schreiben, was ich da alles gehört habe. Wow, da sind also die Bildzeitung nichts dagegen. Das ist auf so einem Niveau zum Teil, wo man wirklich das Grausen kriegt. Ja, jetzt kommt Madhu Mangal und dann kommt Gadadha. Jetzt kommt Gadadha also. Tja, das ist ein Punkt. Die Schulung des Spiritual Meisters, das ist ein großer Punkt. Es kommt auf die Beziehung an, die du zu deinem Spiritual Meister hast. Und das ist wirklich eine Frage, die musst du lösen. Wie ist deine Beziehung zu deinem Spiritual Meister und wie intensivierst du sie? Durch was? Ich hatte eins gesagt mit dieser Guru-Putsch. Ich fand es also sehr nice. Bhakta Babak hatte da mich aufgeklärt. Er macht jeden Tag seine Guru-Putsch zu seinem Spiritual Meister. Das ist direkt eine Unterweisung, glaube ich. Nicht? Das ist eine sehr wichtige Sache. Und dann kommt diese Fähigkeit. Seht mal, der Spiritual Meister, das ist eben, wir müssen nicht immer so exoterisch, so platt denken. Das ist eine Beziehung zwischen Krishna und dem Spiritual Meister. Schaut euch den EK, wie heißt der EK irgendwas an. Der hat einfach eine Form von von Dronacharya gemacht, aus Clay, aus Ton, und sie jeden Tag verehrt und hat danach Bogenschießen gekonnt, ohne auch nur eine einzige, so direkt, du musst das jetzt so machen, gehört zu haben. Da gibt es einen guten Punkt in den vedischen Schriften. Wer Vertrauen hat in Krishna und den spirituellen Meister, ihm werden alle Geheimnisse der vedischen Schrift offenbart. Es ist ein esoterischer Vorgang, weil Krishna sitzt im deinem eigenen Herzen und will sehen, wie sehr gibst du dich seinem Repräsentanten hin. Und dann erleuchtet dich Krishna von innen heraus. Das musst du mal ausprobieren. Dieses ist ein großes Geheimnis. Das ist das größte Geheimnis in der Ramanuja Sampradaya. Einfach. Und jetzt den spirituellen Meister zufriedenzustellen. Wenn wir Bücher verteilen, sollten wir denken, Mensch, ich plumpe Pflaume, ich habe jetzt nur 2 Bücher verteilt, dann brauche ich ja überhaupt gar nicht rauszugehen. Und dann setzen wir unsere Motoren in Gang und werden tätig, nicht? Diese Fragen tue ich aus meinem eigenen Verständnis beantworten. So habe ich mir immer gesagt, Mensch, Satchinanda, du plumpe Pflaume, das war meine Ausdrucksweise für mich, nicht? Was machst du denn jetzt wieder? Schau dich doch nur her, was soll Prabhupada denn dazu denken? Und Prabhupada sieht das, was du tust. Ja, das ist halt diese, weil, versteht, der spirituelle Meister arbeitet mit der Überseele zusammen. So, wenn wir einfach den spirituellen Meister zufriedenstellen durch unsere Tätigkeiten, wird uns alle Mercy dazu geben. Also, das ist ein mystisches Prinzip. Ich kann da jetzt nicht viel darüber sagen, aber seitdem ich in dieser Rolle bin, ich habe das ja vorher auch alles nur so theoretisch verstanden, weiß man einfach, manche Schüler, die sind weg, plötzlich weiß man, die sind so beschäftigt im hingebungsvollen Dienst, und man denkt und betet für die. Das ist für mich ist mystisch, also ist, weil es spirituell ist, aber es ist nichtsdestotrotz eine Tatsache. Wenn wir das einfach tun, jetzt bin ich hier in Deutschland, mein spiritueller Meister ist in Schweden und macht gerade ein neues Buch. Jetzt will ich aber was tun für ihn, um ihn zufriedenzustellen. Plötzlich kommt sowas. Und wir kriegen Wissen. Und wir kriegen Loslösung von der Welt. Wir kriegen all diese Geschenke vergeben. Die meisten Schüler von Prabhupada haben Prabhupada vielleicht für ein paar Stunden gesehen. Jeder einzelne von euch hat euren spirituellen Meister viel länger gesehen als ich Prabhupada. Allein die Älteren, die wollte ich die. Was ihr alles erlebt habt mit Shiva Shnupad. Jeden Moment, den ich hatte, kann das genau alles erinnern. Jede Sekunde, also nicht Sekunde, ich habe das natürlich auch mit meinem Geist, der ist dazwischen und so weiter. Manches kann ich nicht erinnern, manches habe ich einfach vergessen. Manche Vorlesungen weiß ich nicht, was das Thema war, wo ich drin saß bei Prabhupada und so weiter. Traurig, traurig, traurig. Aber ihr habt viel mehr und dieses Prinzip, trotzdem, wir haben es einfach so gelernt. Als neuer Bhakta habe ich gelernt, ich habe nur eine Dusche, einmal habe ich mich gebadet in der Woche, als Kami meine ich, nicht als neuer Bhakta. Und dann musste ich jeden Morgen frisches Bad nehmen und dann auch noch, nachdem man das private Örtchen besucht hatte, auch noch. Und dann bin ich einfach, morgens war ich so müde und wollte absolut nichts mit kaltem Wasser zu tun haben. Ich wollte nicht mal das Wort hören. Und es gab da nur kaltes Wasser, es gab nicht so diese guten Mischmaschinen, die wir hier haben. Ich weiß noch, ich habe das schließlich dann nur getan, ich habe gesagt, Prabhupada, jetzt nehme ich für dich eine Dusche. Das war die einzige Möglichkeit, wie ich duschen könnte. Und dadurch bin ich einfach ein Duscher geworden. Ne? Ich habe kein Problem mehr. Selbst in der Kälte hier in Heidelberg, in dem ersten Tempel, mussten wir selbst in der Kälte im Winter rausgehen, stell dir das vor, in den Innenhof, wie so ein Jude, der abgespritzt wird vor der Vergasung, nackt, nicht, rausgehen und sich dazu, und da gab es kein kaltes Wasser. Die Schlauen von uns, zu denen ich dann auch bald gehörte, die hatten so eine heiße Wanne so mitgenommen und um 3 Uhr sind sie aufgestehen, wenn keiner es gesehen hat und haben erstmal heiß vorgeduscht draußen und dann, geil, aber die, wenn man zu spät dran war, dann gab es auch kein heißes Wasser mehr von irgendwo. Dann musste man dran rauchen. Ne? So, yes. Aber ich kann dir nur den Tipp geben. Versuch mal diese Meditation. Du wirst sehen, wie plötzlich dir ungeahnte Geschenke zufließen. Das ist virtuell, Yadartha. Dies virtuelle, nicht reduktionistische Wissenschaft ist das. Es lässt sich nicht rational erfassen, es lässt sich nicht in numerischen Größen ausdrücken, was dort geschieht. Es ist nichtsdestotrotz eine Tatsache auf der virtuellen Ebene. Was sonst, wie sonst erklärst du dir, der Chaitya-Guru und der äußere Guru, also der Guru außen, arbeiten zusammen, der Diksha-Guru. Wie sonst erklärst du dir den Vers, in dem man Vertrauen hat in den Guru und in den höchsten Persönlichen, dort werden einem alle wichtigen Stellen der vedischen Schriften offenbaren. Das ist spirituell. Sehr nice Frage, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe jetzt ein bisschen losgedonnert, um den Punkt klar zu machen. Sei nicht schockiert hierdurch, aber das ist nötig, um etwas präziser zu darzustellen. Aniruddha. Tadel und Lob. Ich würde sagen, dass es hier, ich will das nur auf einer generellen Ebene. Ich habe jetzt bei Gadadha etwas sehr Persönliches gesagt, was ich für ihn persönlich meinte, aber das möchte ich in diesem Rahmen nicht tun. Das sind Themen, die wir in Istagos, die spirituelle Meister und seine Schüler durchgehen sollten. Überhaupt Tadel und Lob sollte man grundsätzlich als gleich ansehen, denn der spirituelle Meister gibt uns seine Aufmerksamkeit. Wenn er tadelt, kümmert er sich um uns zu berichtigen, und er hat ja tut diesen Tadel nicht aus Hassgefühlen heraus oder aus Parteiengeist, sondern um uns zu helfen. Und das Lob ist ebenfalls so zu verstehen. Manchmal lobt der spirituelle Meister uns nämlich nicht, auch um uns zu helfen. Es ist als, man sollte fast noch ein bisschen wenn man tadelt, das hilft einem meistens mehr, wenn man ein Tadel kriegt. Das hilft einem mehr, dann wird man sehr seriös plötzlich machen. Und man sollte sich das dann zu Herzen aufnehmen. Gut, noch? Scheiße. Ich meinte, du sagtest, würde man besser sagen. Ne? Ja, ja. Stimmt. Ja. Ja. Ja, es ist ein Unterschied zwischen theoretischem Wissen und verwirklichtem Wissen, aber mit dem theoretischen muss man anfangen. Wenn du nämlich theoretisches Wissen hast, also das Wissen theoretisch hast, möchte ich sagen, dies ist kein theoretisches Wissen, sondern wir verstehen das Wissen erstmal nur auf der theoretischen Ebene und nicht der verwirklichen, dann kannst du durch Wissen diese Zweifel beseitigen. Wenn die Karmis zum Beispiel sagen, wie gestern hatten wir das, wenn wir ein Murti aufstellen von Krishna, dann ist dieser Murti eine begrenzte Form von Krishna. Die verehren damit einen Götzen, so sagen die viele Iraner einfach, und viele Deutsche haben auch diese Zweifel. Dann sollten wir zumindest auf der Ebene, sollten wir diesen Zweifel begegnen können, sonst können wir nichts machen. Ne? Oder wenn uns jemand sagt, Krishna-Bewusstsein tust du nur aus einer inneren Schwäche heraus, sollten wir darauf etwas entgegnen können. Denn es stimmt ja, wir sind innerlich schwach, jeder einzelne von uns. Das stimmt, aber heißt es jetzt grundsätzlich? Und gibt es tausend Zweifel, die man klären muss. Denn für die zweifelnde Seele, wie gesagt, auch wenn sie sich im Krishna-Bewusstsein befindet, das ist damit gemeint, sie fällt zurück zu Geburt und Tod. Dass natürlich Krishna, dass immer wieder dieser Neid auf Krishna aufkommt, dass da, aber das geht auch bald weg. Also sollte bald ein bisschen weggehen. Ich sage das jetzt nicht bösartig, indem ich sage, was ist denn mit dir los? Das ist nicht der Ausdruck dessen, was ich sagen möchte. Ich glaube nämlich, dass ein Devotee, der Krishna Service darbringt, nicht wirklich eine neidisch ist auf Krishna. Manchmal muss man auch ein bisschen, wie sagt Krishna in der Gita, wer Anhaftung und Täuschung nicht hasst, wenn sie da sind. Manchmal kommt es vor, dass der Geist plötzlich getäuscht ist, ja? Aber das ist ja nicht, dass du selber getäuscht bist und selber Zweifel an Krishna hast. Das ist der Geist, der einfach eine Unreinheit hat. Aber wir sollten unseren Geist inzwischen schon kennen und sagen, der ist ja zu allem fähig. Ist es nicht so? Also der macht ja vor nichts halt, nicht? Und man sollte das nicht so fürchterlich ernst nehmen dann und einfach verstehen, deswegen, wenn man so eine Unreinheit aufkommt im Geist, sagen wir einfach, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Und du wirst sehen, nach kurzer Zeit ist das weg. Ist es nicht so? Also das ist so. Es muss so sein. Das ist dann nur eine Unreinheit. Der Punkt ist so, wir haben jetzt 8:45 und wir wollten eine Easter Ghost, die machen, was wichtig ist. Und deswegen würde ich sagen, brechen wir es hier jetzt ab. Ist sehr nice, eure Fragen. Ist sehr nektarhaft, wieder so in Heidelberg mit den Devotees zusammen zu sein. Endlich mal Fragen zu beantworten zu können. Das ist einfach der Nektar, wenn man eine Lecture gibt, wenn da Fragen sind. Also das ist jetzt mal so ein... So ist das. Wir sollten aber hier zum Ende kommen, um dann, wann genau das Easter Ghost zu machen, Vishwadev? Gleich im Anschluss oder? Ja, im Anschluss. Ja, im Anschluss am Prasadam. Gleich direkt. Gut. Wo? Hier. Hier drin. Gut. All Glory to Shri Prabhupada.